Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
The pressure is on. Eine aktuelle Studie zeigt, dass sich gerade junge Erwachsene unter 30 beim Sex unter Druck gesetzt fühlen, zu performen. Geht euch das auch so?
Tatsächlich habe ich nie Druck verspürt, innerhalb einer Beziehung beim Sex performen zu müssen oder überhaupt Sex zu haben.
In einer Langzeitbeziehung war das ab und zu echt schon mal, dass ich dann einfach dachte, ich habe überhaupt keine Lust, aber okay, dann mache ich halt. Und dann habe ich so halbherzig mitgemacht. Das war halt entsprechend nicht geil.
Über Performance-Druck beim Sex sprechen wir heute unter anderem mit einer Paartherapeutin Xinying Feurich. Und ihr lernt ein Paar kennen, die für, naja, sagen wir mal, sehr unterschiedliche sexuelle Vorlieben eine sehr individuelle Lösung gefunden haben. Ahoi.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Die Zahlen sind schon deutlich. Rund ein Drittel der unter 30-Jährigen fühlt sich beim Sex manchmal unwohl im eigenen Körper. Übrigens Frauen wie Männer. Und über alle Altersgruppen redet nicht mal die Hälfte offen über die eigenen sexuellen Bedürfnisse in der Partnerschaft. So die Ergebnisse einer aktuellen Befragung. Die Ergebnisse sind laut Auftraggeber Elite Partner sogar bevölkerungsrepräsentativ. Für uns ein Grund, genauer hinzuschauen. Wir haben euch gefragt, hattet ihr schon so Momente, wo ihr geglaubt habt, abliefern zu müssen, ihr Druck verspürt habt, Sex zu haben oder ja, zu performen? Steffi sagt ja, bei einem Date war das.
Der fand sich so richtig geil, der hat auch irgendwie gemodelt und so, aber der hat sich die ganze Zeit so selber angeguckt, auch so auf die Arme geguckt und dann war ich halt oben und dann dachte ich schon so, oh Gott, jetzt muss ich echt performen, da habe ich so ein bisschen den Bauch eingezogen sogar, das war natürlich total bescheuert, den habe ich dann auch nie wieder gesehen.
Heute lacht Steffi darüber, aber sie würde sich auf so ein Date auch nicht mehr einlassen. Aber auch in längeren Beziehungen ist es schon mal passiert, dass sie irgendwie Sex gehabt hat, ja, aus so einer Art Verpflichtungsgefühl.
In einer Langzeitbeziehung war das ab und zu echt schon mal, dass ich dann einfach dachte, ich habe überhaupt keine Lust, aber okay, dann mache ich halt. Und dann habe ich so halbherzig mitgemacht. Das war halt entsprechend nicht geil. Aber manchmal war das auch so, dass ich so unter Druck gesetzt wurde vom Partner, dass ich es dann halt deswegen dann doch gemacht habe, um ihm Gefallen zu tun. Und dann habe ich aber mittendrin abgebrochen. Da war die Laune natürlich total im Keller.
Dass das Ganze abgebrochen wurde, mittendrin dann Schluss war, weil es einfach so nicht funktioniert, das kennt auch Martin. Er ist gay und hat sich am Anfang seines schwulen Lebens sehr unter Druck gesetzt gefühlt.
Also ich bin leicht traumatisiert gewesen in meiner Beziehung, weil immer das so ein gewichtiges Thema war, wer ist top, wer ist bottom, ein gewisser Erwartungsdruck und da war ich noch sehr jung, wo ich jetzt im Nachhinein halt so feststelle, das wollte ich zu dem Zeitpunkt alles gar nicht und wollte aber irgendwie performen und dass das funktioniert und meistens war es dann halt so viel Druck, dass es gar nicht geklappt hat.
Martin sagt auch, dass er große Unterschiede zwischen Homo- und Heteropaaren beobachtet, dass es gerade unter Männern in schwulen Konstellationen aus seiner Sicht ja so eine Art Performance-Druck gibt.
In Hetero-Beziehungen habe ich das Gefühl, die Männer sind so geeicht drauf, dass die Frau sich wohlfühlen muss. Ich habe das Gefühl, in schwulen Beziehungen ist dann quasi so free for all, friss oder stirb, sei ein richtiger Mann. Wenn irgendwas nicht klappt, ist das einfach ein Versagen.
Martin sieht da durchaus toxische Rollenbilder in Teilen der Gay-Community und auch Simone hat das schon erlebt, dass der Partner pushy war, zumindest etwas, so im heterosexuellen Kontext, aber sie hat immer Grenzen gesetzt, sagt sie.
Tatsächlich hatten wir auch mal die Situation bei einem Wochenendtrip, wo wir wirklich, da waren wir in Rom, wir waren den ganzen Tag unterwegs, wirklich den ganzen Tag, ich weiß nicht, ich glaube Schrittzähleruhr hat gesagt 20.000 Schritte. Ich war einfach nur hundekaputt, als wir in die Pension zurückkamen und da wollte er auch Sex und ich habe ihn angeguckt und mehr oder weniger gefragt, ob er noch klare Bilder sieht, dass ich jetzt bitte schlafen möchte. Also Druck habe ich dann nie verspürt, also weder Sex haben zu müssen, noch performen zu müssen. Ganz offen und ehrlich kommuniziert, dass ich einfach keinen Bock habe. Und ich denke, wenn ein Partner das dann nicht akzeptieren kann, also dieses Genöle hat mich schon genervt, ehrlich gesagt. Aber wenn er damit dann nicht aufgehört hätte und immer weitergemacht hätte, dann wäre es für mich auch der falsche Partner gewesen. Also bitte, das ist meine Grenze, die habe ich gezogen. Entweder die akzeptierst du oder du gehst bitte.
Sex verbindet, keine Frage, aber kann eben auch stressen, wenn wir uns verpflichtet fühlen, wenn wir uns nicht wohlfühlen beim Sex oder wir glauben eben irgendwie Sex haben zu müssen, ja, weil wir eben glauben, das gehört jetzt in so einer längeren Beziehung vermeintlich dazu, auch wenn es einem vielleicht gerade nicht so gut geht. Das Thema möchte ich mit Xinying Feurich vertiefen, Paartherapeutin und Mediatorin in Köln. Ich habe sie gefragt, woher kommt dieser Performance-Druck?
Also der Druck entsteht ja ganz natürlicherweise durch diese krasse, nackte, in den meisten Fällen nackte Begegnung, die ja für jeden generell eine Herausforderung ist. Für die meisten Menschen ist das eben ja was sehr Intimes, auch sehr Privates. Es ist ja jetzt auch nochmal ein Unterschied, kennt man den Partner schon oder nicht, ne? Also gerade bei der ersten Begegnung ist das ja auch natürlich nochmal eine ganz viel größere Hürde als dann später. Aber dass Unsicherheiten in Bezug auf den Körper bestehen, würde ich fast behaupten, bei 100% der Menschen der Fall, immer mal wieder. Dass das dann eine Rolle spielt in der Sexualität, ist auch klar. Das ist eben immer eine Frage so der Ausprägung und der sozusagen des Anteils.
Was ich in den Zahlen jetzt dieser aktuellen Studie noch ganz interessant fand, nicht mal die Hälfte redet offen über sexuelle Wünsche oder kann die sexuellen Wünsche ausleben. Das sagt doch was darüber, dass wir nicht so gut kommunizieren über Sex, oder?
Ja, ich finde mehr, das sagt, dass Sex eine sehr komplexe Sache ist. Also gerade Erregung, Sexualität, was turnt jemanden an? Und da muss man ja auch sagen, dass so die Fantasie nochmal was anderes ist, als wirklich das Ausleben wollen. Also viele haben ja zum Beispiel auch Masturbationsfantasien, die sie, wenn sie sie schildern würden oder selber beurteilen müssten, vielleicht auch sagen würden, die sind irgendwie krass oder sie sind irgendwie komisch und politisch ganz bestimmt nicht korrekt und so weiter. Und möchte die Person diese Fantasie wirklich sehr dringend gerne in echt ausleben? Das ist nochmal ein anderer Punkt. Wenn das der Fall ist, dann ist oft, gerade wenn es eben vielleicht selber auch als krass beurteilt wird, schwierig, das dem Partner zu vermitteln, weil dann die Person Angst hat, abgelehnt zu werden und verurteilt zu werden für diese komische Fantasie. Aber das ist natürlich so ein Punkt, wo es schon, also wenn die Person wirklich ein krasses Bedürfnis hätte, das wirklich mit dem Partner auszuleben, dann wäre das schon etwas, wo es sich lohnt, mal so dahin zu arbeiten, mal ein bisschen vorzufühlen, wie steht der Partner zu der Thematik, mal einen Film einzuschmeißen, der vielleicht in die Richtung geht und mal zu und den Partner ganz konkret zu fragen, wie findest du das denn oder und so weiter.
Vielleicht erklärt das auch noch was anderes, dass wir vielleicht dann uns manchmal da nicht so trauen oder manches vielleicht auch in der Fantasie bleibt. Immerhin ein Viertel oder etwas mehr sogar als ein Viertel stellt sich beim Sex mit der Partnerin, dem Partner, auch mal eine andere Person vor. Überrascht dich das?
Nein, das überrascht mich nicht. Ist vielleicht auch eine Frage, wie lang das Paar schon zusammen ist. Das fällt alles in diese Kategorie, die Gedanken sind frei. Gerade mit zunehmender Vertrautheit in Beziehungen ist es auch so, dass der sexuelle Moment, diese sexuelle Spannung oft schon nachlässt. Einfach durch diese Vertrautheit. Das ist eben schon sehr wichtig, da zu versuchen, eine Balance zu halten. Aber es lässt sich nicht ganz verhindern, dass dann der Kopf, der meint, da eine andere Person aufpoppen lässt, passiert. Und ich finde da wichtig, dass das nicht so schlimm gefunden wird, ne? Also solange die Sexualität mit dem Partner schön ist und erfüllend ist für beide, dann ist das, das müsste man im Einzelfall dann irgendwie so ein bisschen diskutieren, ne? Also klar, wenn jetzt komplett durchgehend an eine andere Person gedacht wird, dann würde ich demjenigen oder derjenigen vielleicht schon empfehlen, mal ins Gespräch zu gehen. Ja.
Aber grundsätzlich höre ich da schon raus, mit der Routine, mit dem länger Zusammensein, ist es auch normal, dass das ein bisschen routinierter ist, nicht mehr vielleicht ganz so aufregend ist, vielleicht auch nicht mehr ganz so häufig wir Sex haben?
Das ist natürlich so eine ganz typische Dynamik, dass der Sex seltener wird, kommt auch aufs Paar an. Nur das ist schon, was die meisten so feststellen. Es muss nicht zwingend so sein. Es ist die Frage auch, wie wichtig finden beide diesen Punkt, wie gut klappt das? Oft finden sich auch Paare, wo es vielleicht von Anfang an gar nicht jetzt so super toll gepasst hat oder Paare, wo es mega toll super passt, die können das auch länger noch dann etablieren. Das kommt wirklich individuell auf das Paar an.
Es gibt dann ja aber auch vielleicht sowas, naja, dass man das vielleicht so aus Routine heraus macht. Und für diese Episode hat uns Ramona folgende Situation erzählt.
Es gab mal eine Phase, da hatte ich einfach viel um die Ohren und irgendwie auch den Kopf ganz woanders. Da war die Lust einfach nicht so da. Und da habe ich mich aber schon so gefühlt, dass ich zumindest einmal die Woche es machen müsste, ja, damit mein Freund sich nicht komplett zurückgewiesen fühlt. Das war aber auch nur eine Phase.
Ja, sie sagt, das war so eine Phase, aber sie hat sich da so ein bisschen verpflichtet gefühlt, ja, das gehört jetzt halt auch dazu, so einmal die Woche.
Da würde ich aber vermuten, dass der Freund von Ramona also auch eine sehr große Rolle spielt. Also klar, Ramona sagt, ich hatte viel zu tun, den Kopf voll anderer Sachen und hatte dann nicht so viel Lust. Das kann durchaus auch mal sein. Aber wenn der Partner attraktiv sich verhält und auch versteht, mit ihr umzugehen und ihre Lust auch wieder zu wecken und zu schüren, da spielt schon der Partner auch eine große Rolle.
Wenn ich jetzt in Ramonas Situation wäre, ich erschöpft bin und so weiter, das Wichtigste ist doch schon das Ansprechen, oder? Und sich nicht so verpflichtet fühlen?
Auf jeden Fall. Authentizität und Ehrlichkeit ist da ganz wichtig. Also niemals, ich habe letztens in einer Sitzung gehört, den Seestern machen. Das sagen Frauen schon mal dafür, dass sie sich sozusagen wie ein Seestern hingeben und machen. Ne? Also niemals den Seestern machen.
Im Zweifel dann das Ansprechen, dass ich nicht so viel Lust habe und vielleicht kommt dann auch raus, wie es dem anderen damit geht.
Genau, also authentisch zeigen, wertschätzen und liebevoll, aber ehrlich zu sein, immer irgendwie, ne, ich habe nicht so viel Lust, aber gleichzeitig schon zu signalisieren, hey, mach mir doch Lust. Und den Partner auch ein bisschen daran zu erinnern, hier so, das finde ich schön, wenn wir das und das machen. Oder auch mal jetzt in der Position des Partners von Ramona, auch mal interessiert nachzufragen.
Und nicht so diese Erwartung auch zu haben, ja, ich muss doch immer die Gedanken des anderen per se erraten.
Also wenn wir jetzt sagen, das Ziel wäre eine erfüllte, spannende Partnerschaft, dann ist es auch Ramonas Ding, nicht nur, klar, authentisch zu sagen, im Moment habe ich nicht so Lust, auf der anderen Seite aber auch in ihrem restlichen Leben dafür zu sorgen, dass es ihr eben besser geht. Ne? Also immer dann zu sagen, ja, aber hier, ich habe die Belastung und ich bin müde und bin krank oder wie auch immer. Und da, klar, so ist das Leben und das Leben bringt viele Herausforderungen, aber tendenziell nicht sich sozusagen in dieser Situation dann auch so einzurichten und zu sagen, ja, so ist es halt, du Partner, lieber Partner, musst jetzt halt damit klarkommen, sondern auch schon tendenziell daran zu arbeiten und das auch dem Partner zu signalisieren.
Und dann eben auch konkrete anzugehen, komm, lass uns mal nochmal ein Wochenende zusammen wegfahren, dann nehme ich mir jetzt Zeit, solche Geschichten oder zum Sex zu verabreden, das ist ja auch so ein Klassiker-Tipp.
Zum Beispiel, aber da ist wichtig, wirklich kreativ zu sein und wirklich in sich reinzuhören, beide. Wozu haben wir denn wirklich Lust? Ne? Also nicht so, ja, wegfahren, das ist so der Klassiker, aber eigentlich ist so, wegfahren ist eigentlich nur dann total geil, wenn die Beziehung gerade super ist. Also es ist kein, ne, das ist viel kleiner zu denken. Welche Klamotten gefallen einem aneinander? Welches Verhalten? Was haben wir gemacht eigentlich so am Anfang in der, ich nenne das mittlerweile so die Präsentationsphase, also das ist so die Phase, die Kennenlernphase, wo man umeinander wirbt, sich präsentiert. Wie habe ich mich denn da präsentiert? Wie habe ich mich auch gefühlt? So, wie war ich denn selber eigentlich drauf? Und wo steht was für mich an? Habe ich mein Shit together? So, also das gibt immer ganz viele Punkte bei jedem, wo er ansetzen kann. Und allein das ist schon für den Partner auch unheimlich attraktiv.
Das heißt, sich erinnern sozusagen und nochmal ein bisschen reloading.
Ja, genau. Also so wieder in so einen Flow zu kommen und auch eben sich immer bewusst zu machen, das ist nicht eine Sache, die irgendwann, wo man Haken dran machen kann und das läuft, sondern das ist immer wieder gefragt, sich attraktiv und liebevoll dem Partner gegenüber zu verhalten und damit auch beim Partner ein attraktives Verhalten hervorzurufen.
Du hast eben gesagt, bei vielen bleibt eben auch diese sexuelle Anziehung. Die gucken auch immer wieder, dass sie darüber reden, sich immer wieder auch attraktiv machen. Jetzt kommt aber auch vielleicht raus, wenn ich darüber rede, naja, ich stehe vielleicht auf BDSM, die andere Person eher auf Vanilla-Sex. Also es gibt vielleicht auch wirklich unterschiedliche Wünsche, Bedürfnisse, Vorlieben. Kann es dann auch sein, dass so ein paar andere Modelle in der Paartherapie erarbeitet, weil ja ich das vielleicht auch nicht geben kann zum Beispiel?
Auf jeden Fall. Also ich spreche schon immer generell auch die Möglichkeit einer offenen Beziehung an oder einfach auch ganz individuell Lösungen zu finden für das Paar, die eben dann irgendwie diese Wünsche berücksichtigen. Oft ist es so, dass allein einfach diese Möglichkeit schon den Partner, der vorher gemauert hat, so ein bisschen öffnet oder eben tatsächlich eine Lösung daraus entsteht, die dann beide wieder, also wo dann eben der Partner, der vorher unzufrieden war, wieder soweit zufrieden ist und dann kann es auch weitergehen.
Gibt es auch Paare, die zum Beispiel sagen, hey, wir lieben uns, wir sind miteinander glücklich, aber Sex, Sexualität ist für uns jetzt nicht so wichtig. Kann auch sowas rauskommen?
Solche Paare gibt es sicherlich. Die sitzen jetzt nicht so hier bei mir, weil die haben ja kein Problem. Die gibt es sehr viel. Also gerade Paare, die sehr lange schon zusammen sind, haben nicht mehr so viel Sex.
Du hast wahrscheinlich dann eher die, wo sich eine Person mehr Sex wünscht und die andere weniger, vermute ich jetzt mal.
Genau, bei mir sitzen natürlich die, wo mindestens ein Part noch wirklich irgendwie was gerne möchte und irgendwie auch verzweifelt ist. Genau.
Und welche Lösung arbeitest du da mit denen? Also es ist natürlich sehr individuell, das ist mir total klar, aber was sind so doch Modelle, auf die sich dann Menschenpaare einigen?
Modelle gibt es ganz viele und ich finde immer, die darf man auch ganz individuell gestalten. Das kommt eben auch ganz darauf an, was eben der andere gerne auch noch möchte. Aber meistens ist es nicht wirklich die Lösung so im Außen, sondern also ich arbeite immer mit beiden Partnern auch einzeln. Eben an dem Punkt, wie geht's mir denn eigentlich in meinem Leben? So, gibt es Punkte, die mich belasten, die ich für mich löse? Wenn man daran arbeitet und da auch Lösungen findet und die Person sich besser fühlt, dann ist die Person auch automatisch offener, dann erledigt sich vieles auch wirklich von selbst, weil man hat sich ja irgendwann auch gefunden. Ne? Dieses Paar fand sich ja mal attraktiv und es hat ausgereicht, um eine Beziehung einzugehen. Ne? Und diese Basis ist meistens schon auch wiederzufinden.
Das heißt, man guckt aufs Außen, was kann ich da reduzieren, was sind Stressoren, um mich dann auch wieder entspannter auf die Partnerin, den Partner einlassen zu können, mehr miteinander zu sein?
Ja, das ist so der klassische Ansatz erstmal, ja, ich muss Stressoren reduzieren. Ich bin immer mehr für, wo ist denn der Bock? Viel schöner ist ja eigentlich wieder in seine Energie zu finden und sagen, ja, bam, da geht's lang, das mache ich jetzt. Und dieses Energetische, darum geht's eigentlich.
Sich nochmal an die Anfangszeit erinnern, sich ehrlich austauschen, sich aber auch immer wieder liebevoll attraktiv machen, empfiehlt die Kölner Paartherapeutin, Mediatorin und Heilpraktikerin Xinying Feurich. Sich um seine eigenen Baustellen kümmern, dann entspannt sich auch meistens die Beziehung, sagt sie. Vor ein paar Wochen hat uns das Thema schon mal beschäftigt. Da hatten wir eine Stunde Liebe, da ging es um Konsens in längeren Beziehungen, Consent. Host Anke, die hatte die österreichische Sexualpädagogin Magdalena Heinzel zu Gast. Und Magdalena hatte so eine kleine Übung mitgebracht, wie wir wirklich ganz, ganz, ganz konkret miteinander über Sex, Lust, Bedürfnisse sprechen können. Im sogenannten 3-Minuten-Spiel. Wie das geht, verrät euch Magdalena Heinzel.
Man braucht quasi einfach nur einen Timer. Man braucht 2 Personen, die dieses Spiel miteinander spielen wollen und man muss sich 2 Fragen merken. Die erste Frage ist, wie möchtest du mich berühren für die nächsten 3 Minuten? Und dann switcht man quasi. Und die zweite Frage ist, wie möchtest du, dass ich dich berühre für die nächsten 3 Minuten? Ganz wichtig, bei der ersten Frage geht es nicht darum, dass ich mir dann überlege, boah, wie möchte die andere Person jetzt berührt werden, sondern wie möchte ich diese Person berühren, dass es für mich, dass es für meine Hände oder für die Wange, also man kann das ja auf Körperteile auch beschränken, man kann auch mal nur anfangen mit dem Arm. Wie möchte ich deinen Arm berühren? Zum Beispiel, boah, ich würde total gern ganz sanft drüber streichen oder ich würde den gern durchkneten, ich würde gern die Struktur spüren oder die Adern entlangfahren. Whatever. Also man kann da wirklich kreativ werden und wir sind oft so in unserem Kopf drinnen mit nur das ist Sex und alles andere halt nicht, dass wir diese Wahrnehmungsebene, die uns unser Körper ja eigentlich permanent zur Verfügung stellt, total außen vor lassen und das, was wir an Lust dadurch gewinnen können. Und dann auch einfach mal zu schauen, was kommt da hoch? Was wünsche ich mir eigentlich? Und schaffe ich es dann, das zu formulieren? Und schön ist es natürlich, wenn man sich nach dieser Übung kurz Zeit gibt, um zu reflektieren. Was war neu? Was war überraschend? Was war total schön? Und wenn sich aus so einem Spiel dann eine sexuelle Situation ergibt, so what?
Also, erste Frage, wie möchtest du mich berühren? Zweite Frage, wie möchtest du, dass ich dich berühre? Das sind die Fragen, die ihr braucht. Und einen Timer. Viel Spaß beim Ausprobieren. Und mehr von Magdalena in der entsprechenden Folge Eine Stunde Liebe findet ihr verlinkt in den Shownotes. Diesmal haben wir euch in Berlin gefragt für diese Eine Stunde Liebe-Episode. Wir wollten wissen, ja, welche Under-Pressure-Moments ihr so kennt. Ganz lieben Dank fürs Antworten. Auch Alexa hat uns verraten, welchen Druck sie manchmal verspürt.
Also bei mir ist es so, dass ich vor allen Dingen beim Vorspiel extreme Schwierigkeiten habe, mich fallen zu lassen. Mein Kopf macht sich da Gedanken um alles Mögliche, vom Wocheneinkauf bis hin zu irgendwelchen beruflichen Projekten. Also die kreisen die ganze Zeit und ich kann mich irgendwie gar nicht so leicht fallen lassen und mich auf das konzentrieren, was meine Partnerin da gerade mit meinem Körper macht. Und dadurch, dass das Vorspiel dann vielleicht manchmal ein bisschen länger dauert oder ich nicht so richtig in Stimmung komme, mache ich mir dann halt selbst Druck, weil ich ihr halt nicht das Gefühl geben möchte, dass sie irgendwas falsch macht oder dass sie irgendwas besser machen könnte, dass es mir nicht gefällt, was sie da macht. Darüber denke ich dann auch wieder nach. Und dann wird es noch schwieriger, sich fallen zu lassen und sich zu entspannen. Das ist wie so ein Teufelskreis.
Alexa hat sich einen Ruck gegeben, offen und ehrlich mit ihrer Freundin über diese Unruhe im Kopf gesprochen. Und sie ist da auch auf offene Ohren gestoßen.
Also ich habe ihr ganz offen gesagt, dass ich Probleme damit habe, mich zu entspannen, dass ich sehr viel nachdenke, dass es nichts mit ihr zu tun hat. Sie hat Verständnis dafür gezeigt. Zum Glück, ich kenne das auch anders, dass mir dann eher noch Druck gemacht wird von außen, dass dann gesagt wird, dir reicht das nicht, was ich hier mache, du willst irgendwas anderes, du bist nicht mehr glücklich in unserer Beziehung, das habe ich auch alles schon gehört. Das hat aber halt gar nichts damit zu tun, sondern halt einfach nur mit mir und meinem Kopf. Und gelöst haben wir das Problem, indem wir dann einfach gesagt haben, okay, wir starten dann einfach meistens mit meiner Partnerin, dass ich mich erst um sie kümmere, dann halt so langsam in den Modus komme. So kann ich entspannen, so kann sie entspannen. Dann bin ich quasi dann erst an der zweiten Reihe dran und kann dann richtig genießen, wenn mein Kopf vollkommen frei ist.
Mega schöne Lösung, die Alexa und ihre Freundin da gefunden haben. Sie haben sich ausgetauscht und bei ihrer Freundin anzufangen, das hilft ihr zu entspannen. Tolles Prinzip. Manchmal, da sind sexuelle Bedürfnisse, Wünsche oder eben auch Vorlieben so unterschiedlich, da muss dann trotz aller Liebe eine andere Lösung her. Und eine Stunde Liebe-Reporter Dennis Adjegman, der hat Paare gesucht, die einen ja, besonderen sexuellen Kompromiss für sich gefunden haben. Dennis, wen hast du recherchiert?
Ja, darunter sind Nova und ihr Partner aus Berlin. Die leben seit 4 Jahren in einer monogamen Beziehung. Mona und er haben sehr unterschiedliche sexuelle Vorlieben. Sie ist eher so kinky unterwegs, ihr Partner kann mit BDSM weniger anfangen. Sie haben geredet und ein Arrangement getroffen.
Tatsächlich hat mein Partner mich auf die Idee gebracht, dass wir so einen Kompromiss schließen könnten, weil wir haben beide relativ früh in der Beziehung festgestellt, dass wir uns, was Sex angeht, auf entgegengesetzten Seiten eines Spektrums befinden. Also er ist ein Vanilla, wie es so schön heißt. Er hat keine außergewöhnlichen sexuellen Vorlieben und ich bin eher kinky und fühle mich in der BDSM-Szene sehr wohl. Und das hat mir auf Dauer schon sehr unter den Nägeln gebrannt, weil ich mich in der Hinsicht halt überhaupt nicht ausleben konnte. Und da hat dann mein Partner tatsächlich den Vorschlag gemacht, dass ich das mit jemand anderem im professionellen Kontext ausleben könnte, wenn ich möchte. Und ja, so bin ich dann zu meinem jetzigen Herrn gekommen.
Seither trifft sich Nova regelmäßig mit einem Dominus. Das ist ein dominanter Sexarbeiter, also quasi eine männliche Domina.
Okay, wie muss man sich diese Seite vorstellen, die Nova da außerhalb ihrer Beziehung lebt?
Das sind feste Sessions nach klaren Regeln in einem BDSM-Studio und da lebt Nova dann ihre devote Seite aus, sagt sie.
Wenn ich mich mit meinem Herrn zu einer Session in einem professionellen Studio treffe, dann konzentrieren wir uns sehr auf unsere Rollen und erleben das Machtgefälle, das wir beide so gern haben, in kurzer Zeit sehr intensiv. Dann fallen Schläge, es werden Grenzen ausgetestet und neue Sachen ausprobiert. Und ich finde, man gelangt emotional auf eine ganz andere Ebene, also praktisch wie ein BDSM-Konzentrat.
Aus dieser, ich nenne es jetzt mal BDSM-Dienstleistungsbeziehung, ist mittlerweile auch eine Art Freundschaft geworden. Nova und ihr Dominus treffen sich auch manchmal außerhalb des Studios. Erst kürzlich haben sie sich zusammen bei ihm einen Film angeschaut.
Klingt so ein bisschen so, als ob aus diesem Kompromiss in sexueller Hinsicht was anderes entstehen könnte, was Beziehungsmäßiges?
Nee, eher nicht, denn Nova und ihr Dominus gehen aus ihren Rollen nicht ganz raus und das findet Nova auch gut so.
Und das war dann natürlich kein Vergleich zu der Intensität einer Session, aber ich habe es trotzdem sehr genossen, meine Rolle zu spüren, während ich zu seinen Füßen gekniet oder zum Beispiel den Tisch für alle gedeckt habe.
Ja, das ist dann natürlich auch ganz anders als zu Hause bei ihrem Freund, weil da natürlich nicht so das Machtgefälle ist wie jetzt mit einem Dominus.
Und diese, sagen wir mal, geschäftlich-sexuelle Beziehung mit dem Dominus ist für Novas Freund voll okay?
Genau, für den ist es vollkommen okay, hat mir Nova erzählt. Bis auf die regelmäßigen Sessions mit dem Dominus ist die Beziehung von Nova und ihrem Freund komplett monogam. Heißt also, dass sie und ihr Freund sonst nichts mit anderen Personen haben. Über den Kompromiss sagt sie.
Voraussetzung dafür sind halt natürlich offene und vor allem ehrliche Kommunikation. Ansonsten kann man auch keine langanhaltenden Kompromisse finden.
Also auch hier, ehrliche Kommunikation war der Schlüssel, um diesen Kompromiss zu finden. Und der funktioniert für die beiden schon seit längerer Zeit.
Danke, Dennis. Über einen sexuellen Kompromiss, den ein Paar aus Berlin für sich gefunden hat. Sie geht ab und zu einer BDSM-Session. Für ihren Freund ist das absolut okay. Das Gespräch war eine Wiederholung. Ganz frisch jetzt das Liebestagebuch von Rieke. Rieke ist seit gut 3 Jahren ja hier im Tagebuch dabei. Lange hatte sie, da erinnert ihr euch vielleicht noch dran, so eine On-Off-Beziehung mit einem Typen. Mal lief mehr, mal weniger, auch emotional, dann hat er sich dann wieder rar gemacht und irgendwann hat dann Rieke Stopp gesagt. Dieses Hin und Her, das hat ihr einfach nicht gut getan und dann ist Rieke nach Berlin gezogen. Aber die alte Affäre, die ist wieder aufgeploppt. Details hat Rieke jetzt für euch.
Es war zuerst so, dass wir uns eine Frist von 3 Monaten gesetzt hatten, wo wir keinen Kontakt hatten, um dann mal zu schauen, wie es ist, ob sich irgendwas verbessert hat, wie wir uns fühlen. Und das war dann auch so gewesen, dass wir uns nach 3 Monaten wieder beieinander gemeldet haben und er dann tatsächlich auch nach Berlin gekommen ist. Also er war sowieso in Berlin und dann haben wir uns mal auf einen Kaffee getroffen und das war ganz gut für mich, um einfach mal zu schauen, wie es so ist. Und während des Treffens hatte ich schon gemerkt, es ist mir irgendwie gerade so ein bisschen egal, was er mir erzählt. Es berührt mich nicht, es interessiert mich nicht so sehr, aber trotzdem in allem war es ganz nett. Und ich hatte ihm dann auch schon gesagt, dass ich währenddessen noch gar nicht sagen kann, wie es weitergeht, was ich empfinde, dass ich das meistens erst im Nachhinein irgendwie schauen kann. Und dann hatten wir uns verabschiedet und ich habe gedacht, ja, war ja irgendwie ganz nett. Und dann ist der Tag noch vergangen und am Abend war es so, dass ich einfach so anfangen musste zu weinen und geweint habe und geweint habe und geweint habe und nicht wusste, wieso, weil ich gedacht habe, es war doch alles in Ordnung. Wieso muss ich jetzt so sehr weinen? Und dann habe ich da noch ein bisschen drüber nachgedacht und dann gleichzeitig auch gemerkt, ja, es war mir ja auch irgendwie ein bisschen egal, was er gesagt hat und das ist, glaube ich, so ein Realisieren war von wegen dieser Mensch, der mir so lange so viel bedeutet hat und der so viel Raum auch eingenommen hat in meinem Leben, ist mir jetzt quasi egal. Und diese Trauer darüber hat, glaube ich, dieses Weinen ausgelöst. Und dann hatten wir nach diesem Treffen noch ein paar Mal Kontakt. Und da habe ich dann schon gemerkt, dass es mich doch noch irgendwie ein bisschen stresst, wenn er mich einfach so anschreibt, wenn ich nicht weiß, wann er schreibt, dass er mich jederzeit kontaktieren kann. Und habe gemerkt, dass ich einfach noch nicht so weit bin, normalen Kontakt mit ihm zu haben. Und dann hatte ich ihm nochmal eine Nachricht geschrieben, dass ich auch weiterhin erstmal keinen Kontakt haben möchte und mich irgendwann wieder melden würde, wenn ich weiß, was ich will oder ich weiß, wie es weitergehen soll. Genau, und das ist jetzt 1 Jahr her ungefähr. Und jetzt vor ein paar Wochen hatte ich plötzlich das Bedürfnis, mich wieder bei ihm zu melden. Und hatte dann auf einmal die ganz schönen Erinnerungen im Kopf und habe mir alles irgendwie wieder vorgestellt, wie es war und was wir erlebt haben und wie lustig es war und wie wohl ich mich gefühlt habe. Und habe gleichzeitig aber gedacht, ich möchte mich jetzt nicht von diesem Gefühl überrollen lassen und ihm direkt schreiben, weil ich eigentlich gar nicht weiß, warum ich jetzt dieses Gefühl habe und was es vielleicht aufmachen würde, wenn ich ihm jetzt schreibe. Und dann habe ich mir einfach einen Abend Zeit genommen, um nochmal alles aufzuschreiben. Und dann habe ich genau die schönen Momente aufgeschrieben, bin aber auch, während ich geschrieben habe, immer mehr in diesen Modus gekommen, dass mir auch die Sachen wieder eingefallen sind, warum ich den Kontakt abgebrochen habe und warum ich das Gefühl hatte, dass es nicht geht. Und habe da noch viel drüber nachgedacht und war zwischenzeitlich ein bisschen sauer, war dann wieder traurig, war dann wieder von den Erinnerungen eingenommen.
Tja, ein bisschen unfair, aber das muss an dieser Stelle reichen. Wie es weitergeht mit Rieke und ihrer Ex-Affäre, das hört ihr dann im nächsten Liebestagebuch. Ich empfehle euch jetzt nochmal die eine Stunde Liebe-Folge zu Konsens, zu Consent in längeren Beziehungen. Da geht es auch um Andrzej. Der ist als Mann von seiner Mitbewohnerin zum Sex überredet worden. Sie hat ihn angebaggert, ihn quasi in ihr Zimmer gezogen, obwohl Andrzej eigentlich nicht wollte.
Ich habe mit meiner Freundesgruppe damals eher so Witze drüber gemacht. Ich glaube, das war einfach irgendwie die Art, damit umzugehen.
Heute sieht Andrzej das anders. Er hat für sich reflektiert, was auch Rollen- und Geschlechterbilder damit zu tun haben. Welche Erkenntnisse er da für sich rausgezogen hat, hört ihr in der entsprechenden Eine Stunde Liebe-Folge zu Konsens. Verlinkt in den Shownotes. Ich danke euch fürs Lauschen heute. Ich bin Till Opitz. Bleibt so liebevoll.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.